Ja, Thomas, wie kam es eigentlich zur Idee von RTL Plus? Man kennt es ja, RTL, eigentlich aus meiner Generation nur vom Hörfunk. Wann und warum wurde die Idee geboren, ein Fernsehprogramm, ein Plus sozusagen, dahinter zu setzen?
Naja, das wurde im, glaube ich, im April 1983, wie sich die Landschaft, also die Fernsehlandschaft in der Bundesrepublik geöffnet hat, war es klar, dass Radio Luxemburg auch im Fernsehen tätig werden muss. Und dann habe ich also in Luxemburg, war ich damals Direktor des deutschsprachigen Hörfunkprogramms, gesagt, also wir machen ein Fernsehprogramm, wir müssen auf die auch da sein. Und es ist dann sehr schnell gegangen, im Juni ist es beschlossen worden und mit den Vorbereitungen haben wir dann im Oktober begonnen und am 2.1.84 begann dieses Programm zu senden, vorläufig dann nur im Saarland, weil wir einen Sender in Luxemburg hatten, der das Saarland abgedeckt hat. Aber von dort aus ist bald sozusagen die Urzelle des Programms und das hat sich dann weiterentwickelt. Es ist dann 1988, am 1.1.88 sind wir mit Mann und Maus übersiedelt aus Luxemburg nach Köln, weil man uns nahegelegt hat, wir kriegen nur weitere terrestrische Frequenzen in der Bundesrepublik, wenn wir auch zu einem deutschen Sender werden. Also haben wir uns dem gebeugt und sind aus Luxemburg weg und sind jetzt seit diesem Datum in Köln und in München. Da haben wir noch eine Zweigniederlassung und vielleicht werden wir auch in absehbarer Zeit nach Berlin noch gehen mit einem Teil unserer Aktivitäten. Ja, und das ist RTL Plus, was also heute knapp 60% der deutschen, bundesdeutschen Fernsehhaushalte erreicht und das mit doch gebührenden Abstand meistgesehene privatrechtlich organisierte Fernsehprogramm ist.
Nun hat ja Fernsehen machen immer was mit Geld zu tun. Bei Sat.1 hat sich ja inzwischen rumgesprochen, dass Springer und Kirch da maßgeblich mit beteiligt sind. Wie sieht es bei RTL Plus aus? Woher beziehen Sie das Geld, wenn nicht gerade aus der Werbung? Aber irgendjemand muss es ja vorgeschossen haben, denn Sie schreiben ja wohl erst jetzt in diesem Jahr schwarze Zahlen.
Ja, also dieses Ganze ist natürlich ein Fernsehen machen, ist eine teure Angelegenheit. Und wir wussten, dass wir da einen ganz langen und sehr verlustreichen Weg gehen werden, wie wir begonnen haben. Aber wir haben natürlich die Erfahrung des Hauptgesellschafters, das ist die Luxemburger, also das heißt an sich Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, die älteste kommerzielle Rundfunkorganisation Europas. Und da wussten wir, dass man so ein Programm mit kleinen Schritten aufbaut. Ja, wir haben in den ersten 6 Jahren einen Verlust von 260 Millionen D-Mark akkumuliert, aber dieses Jahr sind wir in den schwarzen Zahlen und wir rechnen, dass man das im nächsten paar Jahren zurückbekommt. Dieses Geld haben die Gesellschafter eingeschossen und die hoffen natürlich jetzt, das wieder zurückzubekommen und da schaut die Chance nicht schlecht aus.
Nun kann man ja auch Geld anders verdienen, indem man Waschmittel verkauft oder Staubsauger. Warum haben Sie sich zum Beispiel entschlossen, Fernsehprogramme zu verkaufen? Mit welcher Philosophie, die dahinter steckt? Warum sind Sie so ein engagierter Fernsehmann, dass man Ihnen sogar nachsagt, Sie hätten kaum Privatleben?
Naja, es ist so, ich bin also seit 1966 im Rundfunk und Fernsehen. Ich kam aus dem Öffentlich-Rechtlichen, ich war Justiziar des Österreichischen Rundfunks in Wien. Und ich habe mich dann, also mich nach Deutschland gegangen bin, habe ich immer gesehen, dass mit der Öffnung der Fernseh- und Hörfunklandschaft eine enorme Möglichkeit gibt, hier noch einmal was Neues zu machen, neue Programme an die Leute heranzubringen, zu unterhalten, zu informieren, neben den etablierten Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist natürlich eine faszinierende Aufgabe, die ich glaube, bis jetzt, also ich bin sozusagen der Einzige, der von allen Anfang an dabei ist, in den ganzen Pionieren, die sind ja meist ein undankbares Geschäft, aber ich habe es also von der Idee bis heute dieses Programm begleitet. Und es ist nicht nur, wie Sie richtig sagen, man kann auch anders Geld verdienen, nicht nur eine Methode von Geld zu verdienen, für mich überhaupt nicht. Für mich ist auch eine ungeheure interessante Herausforderung, so etwas in einem der wichtigsten Industriestaaten der Welt zu schaffen, von Null auf und ein Programm und zu machen, auch ohne die großen Programmressourcen, Spielfilme und Serien, die Kirch akkumuliert hat, sondern eben mit viel, wie man sagen will, Eigenproduktionen anders zu sein, erfrischend zu anders zu sein und sich eben langsam emporzuarbeiten und dann diese Situation und diese Position auszubauen. Dazu gehört, dass jetzt ab Herbst beispielsweise der Gottschalk bei uns anfängt und Kuhlenkampf und Jauch hat schon seine Sendung und da kommen sicher noch andere. Das heißt, wir haben ein eigenständiges Gesicht, das nicht nur aus Konserven geprägt ist.
Ja, Sie müssen ja zugegebenermaßen erstmal erklären, dass seit 84 vornehmlich natürlich Filme abgespult wurden, die massenwirksam waren, um Geld zu verdienen, um eigene Sachen zu produzieren. Und man kann auch beobachten, interessanterweise, also, dass dass Ihr Programm sehr differenziert mittlerweile ausschaut. Einerseits, sage ich mal, Tutti Frutti als Eckpunkt und andererseits wieder eine sehr seriöse Talkshow mit Gerd Müller-Gerbis. Wie verträgt sich das in einem Programm, was doch den Anspruch hat, glaube ich, nicht nur einzelne Schubfächer wie im Warenhaus zu bedienen, sondern ein Gesamtkonzept zu verkörpern, ein homogenes Gebilde nach außen hin zu verkörpern. Also die RTL-Plus-Philosophie ist nicht mehr nur das, sage ich mal, das ist ein Zitat, Titten und Arsch Fernsehen, sondern auch das Intellektuelle mit Stern-TV, mit Spiegel-TV und Talkshows, auch in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fernsehfunk.
Ja, also ich muss sagen, das mit dem Titten und Arsch, da ist natürlich genau ein Adjektiv, das uns unsere Konkurrenten verpasst haben, weil wir hier eine sozusagen Marktlücke aufgetan haben, die im deutschen Fernsehen ein ungeheures Tabu war, obwohl ja die große Aufklärungswelle in den Illustrierten gelaufen ist über Kolle und man geglaubt hat, das sei eigentlich alles ein alter Hut, hat sich herausgestellt, dass im Fernsehen offenbar ein Bedarf nach einem, naja, sagen wir es, dieser Soft-Erotik ist, wobei ich dazu also vielleicht als Anmerkung sagen muss, auf den Anstoß haben wir fast bekommen durch die erotischen Nachgedanken des Fernsehens der DDR, die das ja übernommen haben aus dem französischen Programm und dann synchronisiert haben und dann haben wir es uns auch relativ preiswert einkaufen können. Also wir haben das aufgegriffen, was ja offenbar damals auch ein ziemlicher Erfolg war in der DDR und das ist ein ganz spannendes Gebiet gewesen. Nur das kann es allein nicht sein. Wir haben immer darauf gesetzt, es muss keine homogene Masse, es muss für jeden etwas drin sein. Das ist das Hörfunkprogramm genauso. Die Philosophie ist nicht, wir haben nicht einen Einheitsmarkenartikel, der also immer der gleichen Form ist, sondern es muss, jede Stunde hat ihr eigenes Gesicht und das kann oft enorm schwanken und das macht den Reiz aus. Neben einer ganz seriösen, sehr ernsten Geschichte im Spiegel kommt eben dann ein bisschen nachher die Tutti Frutti Revue und dann nachher kommt eine Serie und vielleicht kommt dann wieder eine Eigenproduktion, eine Talkshow in einer Form wie Kreuzfeuer, dieses Crossfire aus Amerika, das ich gerne adaptieren möchte. Es macht die Mischung, macht's aus, meiner Meinung nach. Und die Idee, einen Markenartikel abgerundet, stromlinienförmig als Programm anzubieten, der hänge ich überhaupt nicht an, weil sie nicht letztlich sich nicht unterscheidet von dem, was die Öffentlich-Rechtlichen ja auch anbieten.
Nun müssen Sie sich aber doch starker Kritik aussetzen, weil eben auch so eine Sendung wie das Männermagazin oberflächlich gesehen vielleicht bestimmte Unterhaltungsbedürfnisse bedienen, aber dennoch, sagen wir mal, den kulturellen Auftrag, den sich gerne die Öffentlich-Rechtlichen anheften, sagen wir mal, in eine ganz andere Richtung drängen, dass also vordergründig Geschichten transportiert werden des Sex wegen, um Einschaltquoten zu bekommen. Das sind die Vorwürfe Ihrer Gegner. Wie nehmen Sie dazu Stellung? Ist Ihnen das egal oder fahren Sie konsequent Ihre Linie, weil offensichtlich der Erfolg Ihnen recht gibt?
Also ich fahre konsequent die Linie, die bedeutet, soweit ich es verantworten kann, kommen Programme dieser Art rein. Wir sind jetzt auf einem Maximum angeschlagen, das sind 2,6% unseres Programmangebotes und ich meine, dass das viele schon versucht haben nachzuahmen, ist auch klar, es hat im Grunde genommen bei keinem funktioniert, wir haben da eine gewisse, uns nimmt man es ab, da kommt vielleicht auch dieser leicht auf französische Aspekt von Luxemburg dazu, aber das ist bitte wirklich nur ein Aspekt. Wie Sie richtig sagen, Spiegel, Stern, ja, aber auch Explosiv, unsere ganz eigenständige Sendung oder die Woche oder auch die kluge Sendungen von 10 vor 11 oder Primetime Spätausgabe, das sind ja Sendungen, die ja in dieser Form, weil sie so elitär sind, nicht einmal mehr im Öffentlich-Rechtlichen mehr gesendet werden. Und die sind aber nur möglich, wenn man die dort verlorene Reichweite woanders wiederholt. Das heißt, irgendwo ist das der Preis für die anspruchsvollen Sendungen. Man kann nicht alles haben. Das ist leider eine Weisheit, die man im Leben immer wieder merkt. Ja.
Dann arbeiten Sie schon längere Zeit mit dem Deutschen Fernsehfunk zusammen. Ich habe auch mit Erstaunen festgestellt, dass ausdrücklich nur für RTL Plus synchronisiert wird. Ja, das fand ich sehr bemerkenswert. Welche Ambitionen haben Sie denn nun auf dem Gebiet der heutigen noch DDR? Sie sagten, Sie wollen nach Berlin. Mit welchem Ziel?
Ja, wir wollen also in der DDR, beziehungsweise dann in den Ländern der heutigen DDR, unser Programm auch anbieten. Wir haben jetzt aus einer Untersuchung, die das ZDF gemacht hat, entnommen, dass wir dort eine sehr gute Akzeptanz haben. Ich glaube, da kommt heraus, dass wir 16% würden sagen, wenn es ein einziges Programm gäbe, dann würden sie RTL wählen. Das muss man jetzt noch einmal unter dem Aspekt berücksichtigen, dass das ja auf alle bezogen ist und wir nur in einem relativ kleinen Teil zu empfangen sind. Also das heißt, in dem Teil, wo man uns wirklich empfängt, würden wir wahrscheinlich an der Spitze liegen. Ja, also das ist eine im Grunde genommen eine herrliche Herausforderung, auch in das Gebiet zu gehen, wobei ich sage, da ist sicherlich ein enormes Potenzial vorhanden, das wir schlicht und einfach nutzen müssen. Denn es gibt in der heutigen DDR gerade auf dem künstlerischen Unterhaltungssektor sehr viele Talente, die ich gerne insgesamt für Deutschland nutzen würde. Das ist jetzt, ob ich jetzt... Es gibt auch schlicht und einfach wirtschaftliche Gründe, günstigere Preise noch. Auch das wird man nutzen. Aber es gibt den Bedarf nach Entertainern. Und wenn ich mal jetzt, wir haben gerade die kleine Revue aus dem Friedrichstadtpalast gesehen, welchen Erfolg die hier ankommt, dann sieht man, das ist dort nicht nur irgendein Einheitspreis, sondern da ist eigentlich noch ein Unterhaltungsangebot, das man in der Bundesrepublik mühsam suchen müsste.
Haben Sie Ambitionen, nehmen wir mal an, der Deutsche Fernsehfunk würde nicht in die neue Medienordnung überführt werden, Teile der Produktionskapazitäten zu übernehmen? Ich denke da, weil Sie auch irgendwie mit der UFA doch verbunden sind, dass altes Terrain, zum Beispiel der DEFA, ganz gut für Produktionskapazitäten zu nutzen wäre. Gibt es solche Ambitionen, so ein Planspiel oder... Warten Sie ab, was kommt.
Also ich meine, es wäre wirklich jetzt zu früh, hier zu sagen, dass wir schon konkrete Pläne haben, weil man hat es ja nicht einmal in der DDR genau. Also das ist ja auch noch alles so ein Urnebel mit gewissen Orientierungspunkten, aber letztlich ist nichts geklärt. Und ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, hier schon sozusagen einzumarschieren und Territorien zu besetzen. Nur, wir werden die dort bestehenden Möglichkeiten, wie ich schon sagte, nutzen. Da kommt es natürlich auf den Preis an, da kommt es auf die künstlerische Leistung an. Und wir können natürlich, wir sind ja noch im Aufbau, wir können natürlich nicht Riesenorganisationen wie die DEFA übernehmen, aber wir werden sicherlich als wesentlicher Auftraggeber auch dort präsent sein, wenn die Umfeldbedingungen stimmen.
Noch eine ganz kurze abschließende Frage. Man hat ja RTL Plus schon ein bisschen früher erwartet über terrestrische Frequenzen. Also man munkelte zur Funkausstellung, dann sagte man ab Januar, wann geht es denn wirklich los?
Naja, es hängt im Grunde genommen von der Post der DDR ab, die bis jetzt die Frequenzfreigabe im Westberlin verhindert hat. Man hat es früher damit begründet, dass man die Sorge hatte, dass die freigegebene Frequenz nicht an uns ginge, sondern an RIAS TV. Das Ganze ist ja inzwischen irrelevant. Also ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen eine Freigabe bekommen, die ja bis jetzt aus rein politischen Gründen nicht erfolgt ist. Von Ost nach West und dass dann der Westberliner Kabelrat uns die Frequenz geben kann, dann sind wir zumindest im Großraum Berlin auch so vorhanden wie Sat.1.
Wann rechnen Sie ungefähr damit?
Also ich hoffe bis Ende des Jahres, aber vielleicht schon bis September.
Jetzt eine Frage, die ich in eine andere Sendung mit einbauen will, zur Werbung. Ganz kurz, wenn Sie noch 2-3 Minuten haben. Der Streit geht ja zurzeit. Der Deutsche Fernsehfunk hat nach 20 Uhr und am Wochenende Werbegelegenheit bekommen. Sie fordern generelles Verbot für die Öffentlich-Rechtlichen, also zumindest die Privaten. Ich will das jetzt nicht auf Sie konkret festmachen. Generelles Verbot. Sie sollen sich lediglich aus Gebühren finanzieren, schon gar nicht nach 20 Uhr Werbung abstrahlen, wenn schon nötig. Wie begründen Sie eigentlich, sagen wir mal, die absolute Vorherrschaft der Privaten auf dem Gebiet der Werbung? Warum sollen sich die Öffentlich-Rechtlichen nur aus Gebühren finanzieren?
Also ich bin ja zum Unterschied von anderen privaten Anbietern nicht der Meinung, dass man das so puristisch sehen soll, sondern ich bin für die Beibehaltung des Status quo. Das ist zwar systemimmanent nicht hundertprozentig richtig, aber es ist ganz einfach vorzufinden und damit können alle leben. Ich sage aber, es ist natürlich, es stimmt nicht, denn die Gebühren sind an sich da, um Programmleistungen zu finanzieren, die Private nicht leisten können, weil sie keine Ratings erzielen damit, weil das Programme sind, die sich an Minderheiten richten, die zu teuer sind. Denn nur so lässt sich ja so eine Zwangsgebühr oder Steuer überhaupt rechtfertigen, indem man gesellschaftspolitisch wichtige Aufgaben mit diesem Instrument Fernsehen damit erfüllt. Wenn daneben Private auf eigenes Risiko und nur auf Werbeeinnahmen ausgelegt tätig werden, dann ist es ja absurd, die in einen Konkurrenzkampf zu hetzen, in denen der eine immer im Grunde genommen wie Hase und Igel sagen kann, wenn ihm also auf der Werbeseite, da können die Preise ermäßigen und dafür erhöht er die Gebühren und umgekehrt. Also das geht auf Dauer nicht. Es geht so, wie es jetzt ist, da kann man sagen, na gut, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr ist ein Werberahmenprogramm, so heißt es auch in der Bundesrepublik. Wenn die über 20 Uhr hinausgehen, dann ist die gesamte Primetime Werberahmenprogramm. Dann fragt man sich bitte schön, für was bekommt ihr die Gebühren? Also damit stellt sich dann, ich komme wieder auf diesen Spruch so zurück, man kann nicht alles haben. Man muss sich schlicht und einfach entscheiden, will man Gebühren oder will man Werbung haben.